undone.
Ich bin vor kurzem über ein Wort gestolpert. Solastalgie. Es beschreibt ein Gefühl. Und genau das habe ich neulich erst gehabt. Als ich ein kleines Kind war, habe ich jede Sommerferien meine Großeltern im Harz besucht. Wenn auf der A7 Stau war und wir mit dem Opel Ascona über Land gefahren sind, mussten wir immer vorbei an der Okertalsperre. Am Straßenrand ein ziemlich guter Imbestand, an dem ich manchmal Pommes Schranke bekam. Und dann tauchten wir ein dunkles Dickicht. Hohe Fichten, sattgrüne Nadeln und immer wieder an einer Ecke der Blick auf den Brocken, der höchste Berg im Harz. Vor kurzem war ich, seit langer Zeit, erstmals wieder dort. Meine Großmutter ist gestorben. Auf dem Rückweg von der Beerdigung beschließe ich, über Land zu fahren. Vielleicht gibt's ja die gute Imbissbude noch. Kurz hinter Wernigerode taucht er auf. Der Harz. Oder das, was von ihm noch übrig ist. Jetzt stehen hier graue, kahle, verkümmerte Stämme. Keine Nadeln, kein Dickicht. Nur Tristesse. Der Borkenkäfer hat alles aufgefressen, die Dürre, die Fichten ausgetrocknet. Es sieht aus wie nach der Apokalypse. Ich blicke auf diesen toten Wald und begreife ganz langsam, dass ich nie wieder in das dunkelgrüne Dickicht eintauchen werde. Nie wieder das Fenster runterkurbeln werde. Nie wieder den Harz der Bäume riechen. Dass der Ort meiner Kindheit für immer verschwunden ist. So wie meine Großmutter. Solastalgie. Das ist eben das Gefühl, dass wir etwas unwiederbringlich verlieren. Dass der Ort, den wir lieben, unsere, ja, Heimat, eine andere wird. Gletscher schmelzen, Seen vertrocknen, Waldbrände verwüsten ganze Landschaften, Pflanzen und Tiere sterben aus. Wir haben Heimweh nach einem Ort, der irgendwie noch da ist. Nur anders. Irgendwie fremd geworden. Können wir uns gegen den Niedergang stemmen? Können wir umkehren? Es gibt Menschen, die daran glauben, dass es Wege gibt, die Natur nicht nur zu schützen, sondern sie wiederzubeleben. Und zwar nicht nur so, wie sie vor 20 Jahren mal war, sondern so, wie sie vor Hunderten oder gar Tausenden Jahren mal gewesen ist. Saftige Landschaften und haushohe, haarige Säugetiere inklusive. Ihr hört Enden, die Rückkehr. Folge 3: Ein Mammut rettet die Welt.
Ein Ort am Ende der Welt. Von Wasser so durchzogen, dass das Land in Inseln zerfällt. Ein weites, flaches Gelände, dicke Büschel, Steppengras. Dazwischen stehen hohe Lärchenwälder. Hier leben über hunderte Kilometer kaum Menschen. Nur manchmal, da wird die Stille hier zerrissen. Von einem Panzer, der über die Steppe rast. Und in diesem alten Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, da sitzt ein Mann mit blonden, kurzen Haaren.
Sein Name?
Nikita Simow. Er brettert über das Gelände, macht alles platt, Bäume, Weidengewächse, Geäst, wirklich alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er macht das, wie wir sehen werden, aus rein wissenschaftlichen Gründen. Er kennt das Land ziemlich gut, ist hier aufgewachsen. Wir sind mit ihm zum Gespräch verabredet, digital, weil wir als Journalistinnen gerade nicht nach Russland reisen können.
Hi, here I am. Hi.
Simow sagt, die sibirische Arktis sei eigentlich ein schrecklicher Ort.
It is cold, it's dark in the winter, it's tons of mosquitoes in the summer, so normally it's a horrible place to live.
Im Winter verbringen sie anderthalb Monate ohne Sonnenlicht. An vielen Tagen bei minus 40 Grad, mit einem schneidenden Wind, der die gefrorene Haut in Stücken von den Wangen abreißen kann. Im Sommer tonnenweise Moskitos.
So no one like to be there in the Arctic.
Keiner will hier so richtig sein. Die nächstgelegene Stadt geschrumpft auf weniger als 3000 EinwohnerInnen. Ein Drittel der Häuser sind verlassen. Wir sprechen mit Nikita, als er gerade zu Besuch in der nächstgrößten Stadt ist. In Novosibirsk, 8 Flugstunden entfernt. Denn Internet gibt's am Ende der Welt nicht.
Very poor logistics, everything super expensive, no entertainment.
Und sowieso, alles teuer hier. Keine Unterhaltung.
No good food, no restaurants.
Kein gutes Essen. Er hat eine lange Liste an Dingen, die hier ausbaufähig sind.
You could have a long list, but still you like it.
Und doch ist das hier sein Leben. Und manchmal, da bekommt er sogar Besuch. Ziemlich Prominenten sogar.
Stuart, do you want to try it?
Eine Doku von 2021. Darin sieht man Nikita Simov auf einem großen roten Hausboot. Am Heck eine kleine Holztoilette. Neben ihm sitzen zwei Männer. Der eine mit Rauschebart, die Haare versteckt in einer Kappe. Der andere hat ein breites Strahlen im Gesicht. Es sind George Church und Stuart Brand. Church und Brand sind den langen Weg aus den USA hierher gereist, um Simov in seinem sibirischen Zuhause zu besuchen. In den Filmaufnahmen des Besuchs sieht man, wie sie aussteigen. Dann klettern sie mit Stöcken einen Hang hoch. Sie beginnen, im Boden zu graben. Church bückt sich, greift ein, wie es aussieht, schlammigen Ast, wiegt ihn prüfend in der Hand.
So this is mammoth.
You figure that's mammoth?
Yeah.
Ein Mammutknochen. Das ganze Land hier, übersät von den Überresten der Tiere. Neben der Gruppe steht noch ein älterer Mann. Langes, graues Haar, mindestens ebenso langer Bart. Er trägt eine schief sitzende Baskenmütze, ein Zigarettenstummel hängt aus seinem Mundwinkel.
I feel the smell of mamas.
Es ist der Vater von Nikita, Sergei Simov. Er sagt, er kann das Mammut quasi riechen.
The smell of mammas, come on.
It's finger. End of finger of mamas.
Was die beiden Russen, den Wissenschaftler Church und den Visionär Brand zusammenbringt, was diese unwahrscheinliche Clique verbindet, ist nicht nur das Mammut. Es ist eine Vision, die größer ist. Sogar größer als das Mammut. Ein wenig später sieht man in der gleichen Doku eine Laube, provisorisch aus Holzstämmen errichtet. Die Vorderfront ist weiß angestrichen. Nikita hat sich wie Church und Brand einen dicken Parker übergezogen. Er trägt eine Stirnlampe auf dem Kopf. Eine steile Holztreppe führt mehrere Meter unter die Erde. Die schlammbedeckten Wände sind schnell von einer dicken Eisschicht bedeckt.
We are in the Arctic and we are now inside the ground, so everything around us is frozen all year round. And it's called permafrost.
Sie haben einen mannshohen Tunnel in das Eis geschlagen, die Decke abgerundet. Der ganze Boden hier ist immer gefroren. Permafrost eben. Er glitzert im Schein der Stirnlampen. Feine, sternförmige Eiskristalle stehen von der Decke ab.
When I was a kid, down here, temperature was minus 6, minus 7 centigrade. And then the last 3 years, it's actually made a huge step towards becoming zero.
Nikita sagt, als er ein Kind war, waren hier minus 7 Grad. Und dann, in den letzten 3 Jahren, gab es einen plötzlichen Sprung nach oben.
This permafrost very soon might be not so perma and more of a not so frost.
Das immerwährende Eis taut. Aber das ist nicht das einzige Problem. Durch das Abtauen wird noch etwas anderes freigesetzt. Gase, jahrhundertelang sicher verstaut im Permafrost. Vor allem Kohlenstoffdioxid. 1500 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid. Man kann sich das ganz gut mit einer Waage vorstellen, eine von diesen alten, mit einer Schale auf jeder Seite. Würde man alle Pflanzen auf der Erde, Bäume, Gräser, Büsche nehmen und den darin enthaltenen Kohlenstoff auf die eine Seite packen und auf die andere den, der im ewigen Eis gespeichert ist, dann wäre die Permafrostseite doppelt so schwer. Es ist ein gigantischer Kohlenstoffspeicher. Geraten all die im Eis gebundenen Treibhausgase in die Atmosphäre, würde sich die Erde noch viel schneller erhitzen. Wenn der Permafrost also abtaut, dann hat nicht nur das sibirische Niemandsland ein Problem, sondern wir alle.
Genau das wollen die Simovs verhindern. Das ist die Theorie, an der Sergei Simov seit den 80ern arbeitet.
Last year our permafrost started to melt in many, many places. And it's very difficult to stop this process. But we know how to do this.
Er will den Prozess stoppen, den Permafrost vom Abtauen bewahren und damit riesige Mengen CO2 im Boden halten. Und das will er erreichen, indem er eine Zeit zurückbringt, die schon sehr, sehr lange vorüber ist.
euch auf die Eiszeit gefasst.
Eiszeit?
Ich hab von diesen Spinnern gehört.
Die ist eigentlich seit mehr als 10.000 Jahren vorbei. Außer bei Ice Age eben, dem Kinofilm. Von dem gibt's mittlerweile schon den 5. Teil, aber keine Ahnung, ich hab nur den 1. gesehen und der war ganz lustig. Gibt's natürlich auch auf Russisch.
I prosto tak, ja ich nie отдам.
Auf Russisch heißt der Film Letnikovi Period. Eiszeit halt. In dem Film kann man ziemlich gut sehen, was die eigentlich ausmacht. Unendliche Weite, Steppe, manchmal schneebedeckt, manchmal nicht. Vor allem aber wenig oder keine Wälder. Und Arten, Tiere, die alles irgendwie im Gleichgewicht halten.
Wenn deine Spezies überlebt, dann klatsch zweimal. Wenn deine Spezies überlebt...
Sit, gleich setze ich mich nochmal auf dich drauf, dann bist du Mus.
Ice Age, die Eiszeit. Oder wie WissenschaftlerInnen auch sagen, das Pleistozän. Deswegen nennt Simov seine Idee auch Pleistozän-Park. Um den Permafrost zu retten, will Simov aus seinem kleinen Stücken Land nicht weniger als das. Die Eiszeit zurückbringen.
Sergei Simov glaubt, dass sich die Natur nur vom Menschen erholen kann, wenn wir den Platz wieder den alten, großen Weidetieren überlassen. So, wie es eben vor tausenden Jahren war.
In each square kilometer of pasture, there was one mammoth.
Auf jedem Quadratkilometer mindestens ein Mammut.
5 bison, 7 horses, 15 reindeer.
5 Bisons, 7 Pferde, 15 Rentiere.
One wolf.
Ein Wolf. Berechnet haben die Simovs das anhand der Knochen, die sie in den Böden finden. Heute sind all diese Arten entweder ausgestorben oder hier nicht mehr in großer Zahl heimisch.
Now only mosquitoes live here with pleasure.
Die einzigen Tiere, die hier heute noch zufrieden sind, sind Moskitos, sagt Sergei. Sehr viele Moskitos. Die Simov-Theorie geht so. Schritt 1. Er bringt Tiere in seinen Pleistozän-Park, die wir noch nicht ausgerottet haben. Bisons, Rentiere, Yaks, Kamele. Regelmäßig fährt sein Sohn Nikita deshalb durch ganz Europa, um alte Tierarten in den Park zu bringen.
And in reality, let's say, we now have what, 16 square kilometers fenced?
Der Park ist 16 Quadratkilometer groß, also ungefähr so groß wie die Pazifikinsel Nauru. All diese Tiere, sie verändern ihre Umwelt.
So we have animals in quite a high density, at least in some places.
Die Tiere schieben beim Grasen den Schnee hin und her. Durch ihre Hufe verdichten sie ihn. So kann die Kälte in der Luft in die Böden einsickern. Das größte Problem für den Permafrost ist, ironischerweise, der Schnee. Jeden Winter fällt ein halber bis ein Meter. Aber er kühlt den Boden nicht, sondern legt sich wie eine Decke obendrauf. Er verhindert, dass die arktische Kälte wirklich in den Boden dringt. Die Tiere sollen den Schnee bei der Suche nach Futter wegscharren. Aber bis heute haben die Simovs nicht genug. Vor allem noch nicht die richtigen. Und deswegen legen sie selbst Hand an. Und fahren zum Beispiel mit alten sowjetischen Panzern im Pleistozän-Park herum. Oder sie lassen Angestellte mit Schneepflügen den Boden bearbeiten.
And machinery is expensive and it's not environmentally friendly and they break all the time.
Nur sind die Maschinen eben teuer und nicht sehr umweltfreundlich. Sie gehen andauernd kaputt.
And the drivers who drive,
und die Fahrer,
those machineries always drink.
Die Fahrer der Maschinen trinken. Also holt er die großen Säugetiere hierher in den Park, die nach und nach den Boden bearbeiten, ihre Umwelt verändern. WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt reisen nach Chersky, um zu sehen, ob das klappen kann. Sie befestigen Thermometer im Boden, im Park und außerhalb. Und es sieht so aus, als ob es funktioniert. Im Schnitt ist der Boden 2 Grad kälter. All das nur, weil große Weidetiere auf 16 Quadratkilometern sibirischer Steppe grasen. Was die Simovs da machen, das ist ein einigermaßen irres Forschungsprojekt. Ziemlich hemdsärmlich. Hat's aber immerhin ins hoch angesehene Wissenschaftsmagazin Science geschafft. Und dort stößt auch Harvard-Wissenschaftler George Church auf ihn.
They were like the cowboys of the Wild West of America. In fact, they claimed they were the last cowboys in the world.
Er nennt sie die letzten Cowboys der Welt. Church ist begeistert von der Idee der Simovs, aber vor allem von ihrer Leidenschaft für die Sache. Was ihn mehr als alles andere beeindruckt, ist ihr Grit, also ihr Mumm, ihre Entschlossenheit. Deswegen entschließt er sich vor einigen Jahren, die Simovs zu besuchen, den weiten Weg nach Sibirien anzutreten. Sein Mitstreiter Stuart Brand, den nimmt er gleich mit. Und auch der ist schwer beeindruckt.
These animals busily, almost frantically, they're eating. Chow, 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 munch, munch. These guys were working.
Stuart Brand nennt es Geoengineering. Mit Tieren. Der Besuch von George Church und Stuart Brand in Sibirien, der ist nicht nur ein Treffen einer kleinen Gruppe von WissenschaftlerInnen, die gerne etwas verrückte, ambitionierte Ideen haben. Sergei Simov glaubt, was er wirklich für die Erschaffung der perfekten Permafrostbedingungen braucht, ist das Tier, das Church und Brand zurückbringen wollen. Das Mammut.
Nikita versucht uns das genauer zu erklären. In seinem Park stehen zum Beispiel zahlreiche Bisons. Das sind so wilde Rinder. Ein mächtiges Tier, die Männchen fast eine Tonne schwer. Aber zu friedlich.
And my bison, for example, they are never going to forest.
Sie grasen entspannt in der Steppe, aber in den arktischen Wald auf seinem Gelände verirren sie sich nie.
My bison don't go there.
Sie weigern sich, ihn zu betreten.
They hang out by the shrubs, by where the grass is, and they are not willing to convert any of the forest. So.
Für dieses Stück Land braucht Nikita andere Tiere, wie Elefanten. Aber denen ist es hier natürlich zu kalt. Also braucht er Mammuts.
Yeah, in this sense, mammoths and elephants are known that they are kind of knocking down trees.
Elefanten und deshalb wahrscheinlich auch Mammuts beschädigen Wälder, um an Nahrung zu kommen. Baumrinde, Blätter.
They don't like trees. No one needs trees.
Und dabei verändern sie den Lebensraum. Aus einem sibirischen Lärchenwald wird dann eine Grassteppe, eine Mammutsteppe. Es gibt da aber natürlich einen Haken. Diese Mammutsteppe gibt es seit über 10.000 Jahren nicht mehr. Unzählige Arten sind seither ausgestorben. Tiere, Pflanzen, Bakterien, neue haben sich angesiedelt. Das Klima hat sich längst verändert. Also, können wir ein Puzzleteil ersetzen, wenn das Puzzle längst ein anderes geworden ist?
Nikita behauptet, er brauche das Mammut in Nordsibirien für das Ökosystem, das er erschaffen will. Sein Puzzle, das er zusammenbauen will. Er erklärt das an einem Beispiel, das ich ganz anschaulich finde. Nehmen wir an, ich habe morgen einen Autounfall.
As an example, often take, for example, if tomorrow you will get in some accident and you will lose your right arm.
Und verliere meinen rechten Arm, wird mein Job auf einmal schwieriger. Mikro halten, Notizen machen, ihn interviewen, nicht so einfach.
So same thing with mammoths. With mammoths it's a right fist. You cannot get in a good fight and win fights easily if you don't have right fist.
Das Mammut ist die rechte Faust in der Eiszeit. Und das weiß man ja, ohne guten rechten Haken verliert man jeden Kampf. Das hier, dieser Eiszeitpark irgendwo in Sibirien. Das soll also der Ort werden, an dem irgendwann die Mammuts von Church und Brand leben können. Es ist der Grund, warum die beiden den weiten Weg aus den USA angetreten sind. Bis hierhin, ja, sind sie verrückte Wissenschaftler, die das süße Mammut zurückbringen wollen. Die Simovs geben ihnen einen guten Grund. Glaubwürdigkeit. Ein haariger Elefant zur Rettung des Weltklimas. Ist eine steile These, die auch nicht alle WissenschaftlerInnen teilen. Am Ende unseres Gesprächs frage ich Nikita Simov, ob er wirklich glaubt, dass er eines Morgens die Forschungsstation verlässt, mit seinem Sowjetpanzer die Piste Richtung Pleistozänpark entlang fährt und zwischen all den grasenden Bisons, den Yaks, den Kamelen, ein Mammut sieht.
Do you think that in your lifetime you will still see a woolly mammoth in your park?
Pretty much, yes.
Und ihm ist es auch irgendwie egal, ob es ein richtiges Mammut ist oder ein Elefant im Mammutkleid.
I don't care if it's color of its fur and even how many legs it got.
Solange das Tier seinen Pflichten nachgeht, seine ökologische Nische ausfüllt, ist er zufrieden. Egal, welche Farbe das Fell hat, egal wie viele Beine.
So, if that will be an elephant, which will be able to live in the Arctic, I don't care how much it is similar to the mammoth, I don't care how much it is similar to the African or Asian elephant.
Nikita will einen kräftigen Typen, der in der Arktis leben kann.
I need a big, big guy who can live in the Arctic.
Welche Gene darin stecken, ist ihm egal.
Maybe it's got different genes, but who cares? I don't.
würde man die gesamte Erdgeschichte vom Urknall bis heute auf ein einziges Jahr mit 365 Tagen verdichten. Dann besiedelten bis November nur einzellige Meeresmikroben die Welt. Das erste Tier mit einem Kopf würde sich erstmals im Dezember auf der Erde umschauen. Der Mensch an Silvester. 2 Minuten vor Mitternacht. Wir als Menschen sind late to the party. Und doch haben wir fast alles, was vor uns schon hier war, uns untertan gemacht. Es geprägt oder ausgerottet. So wie das Mammut und Millionen andere Arten vor und nach ihm. Wir sind spät auf die Party gekommen, doch jetzt läuft hier überall unsere Musik. Wir zwingen noch den letzten Käfer, nach unserem Takt zu wippen. Wir haben die Erde so sehr zu unserem Ort gemacht, dass wir ein eigenes Wort dafür erfunden haben. Das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Und selbst wenn wir manchmal erschrocken dastehen, wie Marlene beim Anblick des Harzes, wenn wir begreifen, da vergeht gerade etwas unwiederbringlich, das wir zerstören. Selbst in diesen scheinbaren Momenten der Einkehr, der Trauer um die Natur. Eigentlich meinen wir da wieder nur uns. Denn der sterbende Wald, der Geruch unserer Kindheit, die Fichtenwälder, all das ist ja unser Produkt. Bis zum Mittelalter zum Beispiel war der Harz ein ziemlich lebendiger Mischwald. Dann kam der Mensch, holzte ihn ab und pflanzte Fichten. Weil die so schnell wachsen, das Holz brauchten wir für Häuser und Feuer, für Fortschritt und Wohlstand. Der Harz, der da gerade stirbt, ist keine ursprüngliche Natur, was sollte das auch sein? Wir haben die Bäume dort gepflanzt, die jetzt dort unter Eindruck der Klimakrise sterben. Wenn wir also immer schon die Natur gemacht haben, was ist dann so falsch daran, mit viel Aufwand und Kraft die Steppe Sibiriens wiederherstellen zu wollen oder eben das Mammut zurückzubringen? Oder eine ausgestorbene Art im Reagenzglas zu züchten. Vielleicht ist das ja gar nicht Gott spielen, sondern schlicht Mensch sein. Mensch auf dem Planeten Erde. Seitdem wir an diesem Thema arbeiten, denken wir, dreimal die Woche ist doch irre, mit welchem Riesenaufwand wir als Menschheit sozusagen da Energien reinstecken.
Genau.
Für etwas, was wir selber zerstört haben. Wie oft denken Sie das?
Wir sind wieder bei Thomas Hildebrandt, der seit fast 2 Jahrzehnten daran arbeitet, das nördliche Breitmaulnashorn zu retten. Ein Prozess, der Millionen kostet.
Und der ist nur deswegen zustande gekommen, weil skrupellose Menschen diese Tiere einfach abgeschossen haben.
Aussterben ist einfach. Zurückholen kompliziert. Es ist unsagbar aufwendig, kräfteraubend, irre komplex. Hildebrandt hat Eizellen und Spermien aus seinem Frozen Zoo. Er hat erfolgreich Embryonen im Labor erstellt. Aber dann muss das im Reagenzglas gezüchtete Nashorn noch von einer Leihmutter ausgetragen werden. Und hier fangen die ganzen Probleme erst an.
Ja, also man muss wissen, dass dieser Embryotransfer als solche eine extrem herausfordernde Prozedur ist. Die ist deutlich nervenaufreibender als eine Eizellentnahme.
Zum Beispiel am Flughafen. Wie bekommt man eigentlich einen in Berlin erzeugten Embryo nach Kenia, ohne dass er in den Kontrollen bestrahlt wird? Gibt halt kein Nashorn-Embryonen-Formblatt. 2023 macht sich Hildebrandt auf den Weg mit seinem Team nach Kenia. Im Gepäck der erste im Labor erzeugte Embryo, ein südliches Breitmaulnashorn. Für einen ersten Versuch sind die nördlichen Embryonen zu wertvoll. In Olpejeta angekommen, treffen sie erstmal einen Nashornbullen. Denn der hat eine wichtige Funktion.
Es gibt ja viele Tierarten, bei denen man die Brunst sehr deutlich sieht. Zum Beispiel beim Panda, der gehört dazu. Oder auch der Hund gehört dazu. Oder die Katze wird rollig. Also es gibt ganz spezifische Verhaltensweisen. Bei Nashorn und Elefant sehen sie überhaupt nichts. Da brauchen sie die Nase eines Nashorns.
Sie nennen dieses Tier den Teaserbullen. Der spürt, wenn das Nashornweibchen bereit ist, gedeckt zu werden. Es gibt nur ein Problem. Der Nashornbulle soll anzeigen, dass die Dame bereit ist, aber eben nicht selbst ein Nachkommen zeugen. Sonst wäre ja unklar, ob das Baby später vom Labor stammt oder vom Bullen. Also machen sie ihn steril.
Wir gehen mit einer Nadel in den Nebenhoden und diese Nadel sendet Mikrowellen aus. Man verbrät sozusagen den Nebenhundschwanz.
Die Technik funktioniert bei vielen Tieren. Nur Hildebrandt muss feststellen, nicht beim Nashorn. Denn das Nashorn hat offenbar eine Superkraft.
Bei unseren Nashörnern ist es so, dass nach einem Vierteljahr wir häufig feststellen mussten, ist alles wieder repariert. Und also man muss sich vorstellen, wir braten die nebenhohen Gewebe mit dem Mikrowellen weg und der Nashorn ist in der Lage, alles wieder zu reparieren.
Die ForscherInnen kommen der Sache auf die Spur. Es liegt am Kampfverhalten der männlichen Nashörner. Das dominante Tier rammt seinem Rivalen den dicken Schädel in die Weichteile. Und deshalb hat ihnen die Evolution die Superkraft gegeben, ihre Hoden wieder zu heilen. Es kostet Hildebrand und Co. 4 Versuche, bis der Teaserbulle wirklich steril ist. Sie nennen den Teaserbullen Jomo. Jomo zeigt ihnen, wann die Nashorndame bereit ist. Und dann können sie endlich den Embryo einpflanzen.
Und dann beten wir alle und hoffen, dass wir dann nicht in 30 Tagen einen erneuten Deckakt mit dieser Kuh und unserem Teaserbullen sehen.
Hildebrand und sein Team fliegen zurück nach Deutschland. Hoffnungsvoll, erleichtert. Bis hierhin hat alles funktioniert. Sie sind sehr, sehr zuversichtlich, dass ein Nashornbaby entsteht. Da, wo vorher nichts war.
Everything was fine, because we were there early in the morning. We had actually even seen Jomo.
Florence Kangete ist quasi das Pendant von Thomas Hildebrand in Kenia. Sie überwacht die Nashörner, checkt jeden Tag, wie es ihnen geht. Erstmal sieht alles gut aus. Der gedeckten Nashorndame geht es gut. Jomo, dem Playboy, den sie 4-mal sterilisiert haben, auch. Doch dann bekommt sie einen Anruf vom Pfleger der Nashörner.
Then we got a call from Zach. In the afternoon that Owen is
der Teaserbulle ist tot. Einfach umgefallen.
So that was very like traumatizing, because now it's making calls here, KWS and international, to tell them what's happened and you're like, what's happening?
Sie informiert den Wildlife Service, versucht herauszufinden, was eigentlich genau passiert ist.
What did you think it was? What was your first guess?
An acute toxicity, because the way it presented with sudden death, then that's what we thought.
Sie vermuten eine Vergiftung, vielleicht einen Schlangenbiss.
We also thought snake, but we didn't see any puncture wounds. And the skin is quite thick. So for a snake to actually get venom inside would be a miracle, I guess.
Aber unwahrscheinlich. Es bleibt eine Tragödie, ein Rätsel. Doch das Projekt ist noch nicht gefährdet. Ein Teaserbulle lässt sich ersetzen.
Then the next day again.
Am nächsten Tag macht sie sich auf den Weg zum Gehege.
And at the gate, I met the keepers, but I could tell something was wrong from their facial expression. So I was like, what is happening?
Sie trifft auf die Pfleger am Tor und merkt direkt, irgendwas stimmt nicht.
They just told me, Cura is gone. And I was like, what?
Cura, die Nashorndame, die potenziell schwanger ist, ist auch tot.
For me, it was a big blow. It's like someone punching you in the stomach. Yeah. So now everything like came to a stop. We stopped the stimulations. It was a rush. Everyone was rushing from Nairobi, from Nanyuki.
Sie brechen ihre üblichen Protokolle ab. Zahlreiche Tierärzte und ForscherInnen aus der Region reisen an.
We had so many vets, it was crazy. Then we had to call Thomas.
Und da haben wir den Anruf erhalten, dass unser Leihmutter, die also schon 2 Zyklen nicht mehr gezeigt hat, die wir eigentlich trächtigkeitsuntersuchen sollten, dass diese Leihmutter auch verstorben ist.
Diesmal die wahre Hiobsbotschaft. Auch die Nashornkuh ist einfach tot umgefallen. Die Theorie mit dem Schlangenbiss wankt.
Weil 2-mal beißt eine Black Mamba nicht in die Lippe eines Nashorns, musste also irgendwas anderes sein.
Zu viel Zufall, denkt Hildebrand. Offenbar aber wurde das Nashorn irgendwie vergiftet. Neben einer Black Mamba kommt noch etwas in Frage. Vielleicht Gift im Boden.
Und dann kamen natürlich sehr schnell Clostridien ins Spiel, weil keine anderen Toxine sind so stark wie diese.
Die Forscher kommen der Vergiftung auf die Spur. An den Tagen des Todes hatte es stark geregnet. Kurz bevor das Nashorn tot umfällt, trinkt es aus einer Pfütze, die das Wasser auf dem Savannenboden gebildet hat.
Was haben Sie in dem Moment gedacht?
Scheiße.
Wenn das Dreckswasser nicht dazwischen gekommen wäre.
Ja, ja, das waren die Regenfälle. Die Regenfälle haben die Erdoberfläche abgespült und darunter lagen diese alten Skelette voll mit diesen versporten Clostridien.
Und wenn das nicht dazwischen gekommen wäre?
Ja, dann würden wir wahrscheinlich jetzt schon über nördliche Breitmaunashorn-Embryonen und Schwangerschaften reden.
Das Wasser in einer unscheinbaren Pfütze, vergiftet und tödlich. 2 tote Tiere, ein gesamtes Forschungsjahr, ausgelöscht durch eine Pfütze.
Sie können nie vorhersagen, wo sie irgendwann landen, weil eben unsere Vorstellung häufig nicht die Komplexität der Natur liefert. Also sie können alle planen, aber letztendlich die Natur überholt sie manchmal.
Hildebrand und sein Team reisen aus Kenia ab. Traurig und auch ein bisschen planlos.
Wir sind dann am Sonntag abgeflogen mit einem völlig unklaren Informationsstand, weil die Sektion hat noch nicht stattgefunden.
Die Sektion, also die Untersuchung des toten Nashornkörpers, die führt Florence Kangete durch.
And then as we were doing that microscopy, I was actually part of the team that opened now the uterus.
Sie öffnet den Uterus der Nashorndame und sieht einen kleinen Embryo.
And we found this little tiny rhino baby. And you know how it was like a big blow, like whoa.
Die Nashorndame war wirklich schwanger. Seit mehr als 70 Tagen, also 10 Wochen.
But yeah, really tiny thing that would fit at the palm of your hands. Yeah. And you could see the developed features, the little face, the eyes, the ears, the little legs, the ribs. Yeah.
Der Embryo ist nicht mal so groß wie ihre Hand. Aber sie kann schon das Gesicht sehen, die Augen, die Ohren, sogar die Rippenbögen.
What went through your mind when you opened that uterus and saw that tiny one?
Honestly, so many things. It's that moment where you want to cry, but you can't cry because you're the scientist.
Am liebsten hätte sie geweint. Aber sie ist Wissenschaftlerin.
Sadness was the first thing, heartbreak. But then the one that was brightest was hope.
Mm. Why hope?
Because this is a once in a lifetime sort of thing that has been done.
Was sie sieht, stimmt sie auch hoffnungsvoll. Ein Zeichen, was wir als Menschen alles erschaffen können.
To have you put in an embryo and it develops up to that stage and it's not natural, it's amazing. Yeah. But it was, I don't know how to put it in words. It was, it's like seeing the first moments of creation, like this tiny little thing, the size of smaller than my hand, is actually a whole ginormous rhino in real life.
Etwas, das kleiner als ihre Hand ist und irgendwann ein gigantisches Nashorn sein könnte. Erschaffen in einem Labor in Berlin.
Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Nashorn durch Embryonentransfer entsteht. Nummer 1. Und so wird aus der Katastrophe ein wissenschaftlicher Durchbruch. Am 24. Januar 2024 verkündet Hildebrand das Ergebnis der Weltöffentlichkeit. Das Leben aus einer Petrischale im Körper eines anderen Tieres wachsen kann. Als nächstes will es Hildebrand mit dem Embryo eines nördlichen Breitmaulnashorns versuchen.
But with this sort of procedure, it's not that you really have to be on it, because you have limited embryos. You can't be just doing it randomly. Yeah. Yeah, yeah.
Viele Fehlschläge können sie sich nicht mehr erlauben.
I'd say there's pressure rather than time is running out. Because the whole world is watching. From the time the project began, everyone has been watching.
Der Druck ist groß. Die Welt schaut zu.
Ja. Oh, was ist das? Hildebrand?
Doch mit Wundern ist zu rechnen.
Ja, gut. Ciao. Das war ein historischer Anruf.
Enten, die Rückkehr, ist eine Produktion von Andan und dem Futurium. Host und Autorinnen dieser Staffel Marlene Klavs und ich, Patrick Stegemann. Story-Editorin war Miku Sophie Kümmel. Producerin Marlene Klavs. Produktionsassistenz Mathieu Braun, Fact-Checking Sina Metz und Sarah Bayerschmidt. Redaktionelle Mitarbeit Sarah Bayerschmidt. Technische Produktion von Elisabeth Klingenberg und Yannick Werner mit Originalmusik von Benjamin Drees. Coverart Ram Studio, Executive Producer Patrick Stegemann und Keschrau Biros. Executive Producer für das Futurium Hanna Winker und Monique Lukas. Distribution Futurium Julia Ebeling. Redaktionelle Unterstützung Raffaele Hobbach und Johannes Sudau. Dank an alle Menschen und Tiere, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben.